Die Lesung für den heutigen Predigttext, die kommt aus dem Johannesevangelium, immer noch Kapitel 16, Verse 16 bis 33. Noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen. Noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sagten einige seiner Jünger zueinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen, und noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen, und denn ich gehe zum Vater. Da sagten sie: Was bedeutet das, was er sagt? Noch kurze Zeit. Wir verstehen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Darüber befragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen, und noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch euer Schmerz wird in Freude verwandelt werden. Eine Frau erlebt Schmerz, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst wegen der Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So empfindet ihr nun Traurigkeit. Aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude wird niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, dann werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen ist. Das habe ich in Gleichnissen zu euch gesagt. Es kommt aber die Stunde, in der ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch rede, sondern frei heraus zu euch von meinem Vater sprechen werde. An dem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sagten zu ihm: Sieh, nun redest du frei heraus und gebrauchst kein Gleichnis. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Seht, es kommt die Stunde, und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Worte des lebendigen Gottes.
Dank sei dir, oh Herr.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr gerne Zeit mit Rätseln verbringt. Unser Oliver hier vorne, der verbringt stundenlang im Moment mit diesen magischen Würfeln. Ihr kennt die doch bestimmt. Also hier gibt es einen, ja. Dann gibt es noch diesen, das ist glaube ich der normale, oder? Das ist der Standard. Ja, genau, 3x3. Und dann gibt es noch ein paar richtig geniale. Muss ich euch mal zeigen. Den hier. Und den hier. Also das ist die letzte Ergänzung. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr seht hier, die Linien sind nicht gleich gezogen, sondern wenn man den dann so Stück für Stück verändert, dann wird das immer chaotischer. Und trotzdem kann man ihn immer drehen. Das ist verrückt, oder? Also zumindest ging es mir so. Naja, also wenn man sich das so anguckt, dann fragt man sich, wie kann sowas funktionieren? Und manchmal geht es ja mit dem Leben genauso. Das Leben kann manchmal genauso ein Rätsel darstellen wie so ein magischer Würfel. Manchmal kann man sich fragen, wie soll das funktionieren? Was ist der Sinn des Ganzen? Das frage ich mich zumindest als Vater. Man weiß nicht, worauf das alles rausläuft. Und dann ergeben sich neue Möglichkeiten im Leben, Türen öffnen und schließen sich. Und manchmal bleibt man dabei völlig im Ungewissen, was eigentlich als nächstes dran ist. Geht es euch auch manchmal so? Bin das nur ich? Ja? Nee? Und den Jüngern hier geht es auch ein bisschen so. Bis jetzt haben sie ihre Zukunft an Jesus festgemacht. Aber Jesus hat ihnen gerade gesagt, dass er sie verlassen wird. Dass sie ihn verraten und verleugnen werden. Es ist der letzte Abend mit ihm, bevor er zum Vater, zu Gott zurückkehren wird. Und das allein ist schon zutiefst verunsichernd für sie. Aber auch das, was Jesus an diesem letzten Abend und in diesem Abschnitt konkret sagt, das verstehen sie irgendwie gar nicht. Das sind Rätsel, lieber Rätsel. So wie wir es eben hier gerade am Anfang gelesen haben, wenn wir es nochmal von Vers 16 uns anschauen, da hat Jesus gesagt, noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Und die Jünger sagten zueinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und denn ich gehe zum Vater. Und da sagten sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch kurze Zeit, wir verstehen nicht, was er redet. Sie sind völlig verwirrt. Und es nimmt fast schon komische Züge an. Aber in alledem kommt auch ein klarer Kontrast zum Ausdruck. Nämlich, wo die Jünger vor lauter Sorgen und Verunsicherung noch überhaupt kein Licht am Ende dieses Tunnels sehen können an dem Abend, da strahlt der, der ans Kreuz geht, Jesus, völlige Sicherheit aus, völlige Kontrolle. Er weiß genau, was Gottes Plan ist. Jesus ist der, der jede noch so dunkle Zeit hell machen kann, der Orientierung schenkt, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Jesus kennt Gottes Plan, er kennt seine Jünger, er kennt auch uns. Und er weiß genau, wie es in uns aussieht und was uns Frieden und Hoffnung schenkt. Das ist sein Ziel an diesem letzten Abend. Und für die Jünger hat er an diesem Abschluss, zu dem wir heute kommen, danach geht es zu diesem Gebet im Park, also die sind durch die Stadt unterwegs und sind jetzt wahrscheinlich so langsam im Garten Gethsemane angekommen. Und für die Jünger hat er da vor dem Kreuz, direkt vor seiner Verhaftung, eine ganz einfache und klare Botschaft. Und sie lautet fast banal, nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Und die Auferstehung verwandelt unsere Traurigkeit in Freude. Unsere Verwirrung in Verständnis und unsere Furcht in Zuversicht. Die Auferstehung verwandelt unsere Traurigkeit in Freude, unsere Verwirrung in Verständnis und unsere Furcht in Zuversicht. Das ist Jesu Botschaft für seine Jünger damals und für uns heute. Und diese drei Teile wollen wir uns anschauen. Zuerst die Auferstehung verwandelt unsere Traurigkeit in Freude. Wie wir schon mehrfach in diesem Abschnitt gesehen haben, von Kapitel 13 und auch jetzt wieder, empfinden die Jünger große Traurigkeit über diese Ankündigung, dass Jesus sie verlassen wird. Und ich denke, viele von uns wissen aus persönlicher Erfahrung, was es bedeutet, einen lieben Menschen zu verlieren. Das hat immer etwas Unfassbares, mit dem man nur ganz schwer klarkommt. Ich war 4 Jahre alt, als mein Opa starb. Und ich selbst habe das damals noch gar nicht so verstanden. Aber was ich nie vergessen werde, ist die tiefe Trauer meiner Oma. Ja, diese stille, wortlose Trauer, die einfach in ihr Gesicht geschrieben war. Und Jesus weiß, dass wir im Leben Traurigkeit durchmachen. Und er spricht mit seinen Jüngern darüber. Er will nicht, dass wir das verdrängen. Aber die Traurigkeit an jedem Abend hat eben auch diese eine ganz besondere Qualität. Denn die Jünger haben ihre Hoffnung an Jesus festgemacht. Die Botschaft von ihm, seine Werke, haben ihnen Hoffnung gegeben, dass Jesus die Welt in Ordnung bringen würde. Und wenn Jesus geht, was wird denn aus dieser Hoffnung? Und außerdem hat Jesus ihnen hier angekündigt, dass das Böse triumphieren wird. In Vers 20, da sagt er, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Und die Welt wird sich freuen, das heißt in diesem Zusammenhang so viel wie, das Böse wird triumphieren. Es wird sich über den vermeintlichen Triumph am Kreuz freuen. Als wäre der Verlust eines liebgewonnenen Freundes nicht schon schlimm genug. Aber dazu kommt noch ein anderer Grund für ihre Traurigkeit. Im Abschnitt davor hat Jesus nämlich zu ihnen gesagt, hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Hättet ihr mich lieb. Jesus deutet hier an, dass ihre Emotionen völlig durcheinander sind. Sie sind mit sich selbst beschäftigt, anstatt dass Jesus lieben. Das besondere Ausmaß ihrer Traurigkeit kommt also von diesen zwei Dingen. Einerseits verstehen sie überhaupt nicht, was Gott durch das Kreuz erreichen wird. Das ist alles ganz verschwommen, es mangelt ihnen an Verständnis. Und andererseits mangelt es ihnen an Liebe für Jesus. Sie fürchten sich so sehr vor dem Verlust und sehnen sich so sehr nach seiner Gegenwart, hier mit ihnen körperlich, dass das große Ganze aus dem Blick verlieren. Und seien wir ganz ehrlich, wem wird es nicht so gehen? Ja, wahrscheinlich wird es uns doch genauso gehen an dem Abend. Aber eben an der Stelle will Jesus ihnen zeigen, dass die Auferstehung ihren Schmerz in Freude verwandeln wird. Und dazu gebraucht er dieses Bild aus Jesaja 26 von dieser schwangeren Frau in ihren Geburtswehen. In Vers 21, da sagt er, eine Frau erlebt Schmerz, wenn sie gebiert. Also ich bin ein Mann, ich habe das nur indirekt erfahren. Ollis erste Reaktion war, aber es gibt doch auch Kaiserschnitt. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Eine Frau erlebt Schmerz, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, wegen der Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So empfindet ihr nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freunde wird niemand von euch nehmen. Zwei Gründe zur Freude schenkt Jesus hier, indem er auf die Auferstehung hinweist. Der erste, sie werden Jesus schon bald wiedersehen. Ja, von Karfreitag bis zum Ostersonntag ist nur eine kurze Zeit. Und dann werden sie den Auferstandenen wiedersehen und diese Freude wird ihnen niemand mehr nehmen können. Sie ist stärker als jede Traurigkeit, stärker als jede Dunkelheit. Der Auferstandene wird für sie zum hellen Licht am Ende des Tunnels werden. In der ganzen Verunsicherung, der Ungewissheit wird Jesus, der Auferstandene, zum hellen Licht am Ende des Tunnels. Und den zweiten Grund finden wir natürlich in diesem Vergleich, den Jesus hier zieht. Das Geschehen am Kreuz sind wie die Wehen, wenn ein neuer Mensch zur Welt kommt. Und Jesus meint damit nicht weniger als eine völlig neue Schöpfung. Diese Schöpfung wird durch das Kreuz ermöglicht und beginnt mit der Auferstehung. Durch das Kreuz können Menschen von ihren Sünden befreit werden. Das heißt, sie werden innerlich gereinigt, indem Jesus am Kreuz die Sünden auf sich nimmt. Und mit seiner Auferstehung ist er der Erste in dieser neuen Schöpfung. Das Kreuz versucht also zuerst Traurigkeit. Und Jesus sagt nicht, dass diese Traurigkeit verdrängt oder durch was ersetzt werden wird, sondern dass Traurigkeit durch die Auferstehung in Freude verwandelt wird. Ja, es ersetzt sich nicht, sondern die Traurigkeit über das Kreuz wird zur Freude über das Kreuz. Wenn wir Jünger von Jesus an das Kreuz zurückdenken, so wie wir das im Abendmahl tun, was wir eigentlich heute geplant hatten, aber es geschieht nun doch nächste Woche, dann steht nicht die Traurigkeit im Vordergrund, außer vielleicht über unsere eigene Zerbrochenheit, sondern im Vordergrund steht eine Freude, die niemand uns nehmen kann, weil Jesus am Kreuz die Welt überwunden und besiegt hat. Er hat seine Jünger aus dem Griff von Schuld und Sünde befreit und hat sie in seine neue Schöpfung hineingerettet durch das Kreuz. Und deshalb blicken wir im Glauben an seinen Sieg am Kreuz mit Freude auf das Kreuz. Die Traurigkeit ist verwandelt. Wir verdrängen nicht das Kreuz durch die Auferstehung, sondern wir freuen uns über das Kreuz. Und deshalb heißt der Karfreitag im Englischen völlig passend Good Friday, ein Grund für ewige Freude. Die Jünger werden Jesus wiedersehen Und sein Sieg von Jesus markiert den Anfang der neuen Schöpfung, an der auch wir durch den Glauben an Jesus teilhaben. Und wir werden uns gleich noch einen dritten Grund zur Freude anschauen. Aber dieser dritte Grund macht mehr Sinn, wenn wir ihn uns unter der zweiten Verwandlung anschauen, die die Auferstehung von Jesus in uns bewirkt. Der nächste Punkt lautet: Die Auferstehung verwandelt unsere Verwirrung in Verständnis. Dazu schauen wir uns Vers 25 an. Dort heißt es, dort sagt Jesus: Das habe ich in Gleichnissen zu euch gesagt. So wie mit der Frau gerade eben, der schwangeren Frau. Es kommt aber die Stunde, in der ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch rede, sondern frei heraus zu euch von meinem Vater sprechen werde. Also, es scheint so, als habe Jesus bis dahin ganz bewusst in Rätseln oder Gleichnissen gesprochen, wie eben in diesem Bild von der schwangeren Frau. Und vielleicht fragt man sich, warum? Warum würde Jesus etwas bewusst unklar darstellen und damit bewusst etwas verbergen? Und hier deutet Jesus eine wichtige Frage auf diese Antwort auf diese Frage an. Was Jesus hier auszudrücken scheint, ist, dass wir für ein richtiges Verständnis von dem, wer er ist, von dem, wer Gott ist, von dem, was wir sind, zuerst zum Kreuz und zur Auferstehung kommen. Und da sind die Jünger da noch nicht. Und sie brauchen zuerst den Heiligen Geist, aber den wird Jesus ihnen erst nach seiner Himmelfahrt an Pfingsten schenken. Jesus macht also ganz bewusst das Verständnis von seinem vollendeten Werk abhängig. Und dasselbe gilt für uns. Erst wenn wir zum Kreuz kommen, erst wenn wir die Auferstehung glauben und deshalb den Geist in uns haben, erst dann wird aus dem Rätseln ein Verständnis, aus der Verwirrung Verständnis. Erst das Kreuz und die Auferstehung und der Geist in uns machen Sinn davon, was das Ganze eigentlich soll. Und Jesus macht es ganz bewusst, dass er hier in Gleichnissen redet. Man sieht diesen Effekt, was diese Klarheit bringt, am besten, wenn man den Anfang der Apostelgeschichte liest. Als sie auf einmal voller Zuversicht und Mut und Freude den Sieg von Jesus Christus verkünden und der Heilige Geist trägt diese Botschaft wie ein Lauffeuer ins ganze Römische Reich und darüber hinaus. Das ist der Unterschied, der dieses Verständnis macht. Und der Unterschied, den es in uns macht, könnte man vielleicht auch so ausdrücken. Der Sieg von Jesus am Kreuz ist wie eine Brille, mit der unser Leben in dieser Welt überhaupt erst Sinn macht. Der Sieg von Jesus ist wie eine Brille, ohne die nichts Sinn macht. Wir bleiben in der Verwirrung, wenn wir nicht zuerst zum Kreuz und zur Auferstehung kommen. Ja, der Sieg von Jesus, darin wird Gottes Plan offenbar. Die neue Schöpfung. Das ist das Ziel dieser Welt. Nichts sonst. Was sind deine Ziele in diesem Leben? Wenn sie nicht im Einklang damit stehen, dann reibt sich was. Die neue Schöpfung, darauf läuft alles raus und dieses Verständnis macht es uns möglich, dass wir eben unser Leben in Gottes Plan einordnen können. Denkt an die Jünger davor, ohne dieses Verständnis. Sie siechen sorgenvoll und selbstbezogen vor sich hin. Ja, in der Dunkelheit tappen sie umher. Mit diesem Leben, mit diesem Verständnis, bekommt ihr Leben einen völlig neuen Sinn. Nicht sie selbst stehen nun im Mittelpunkt, sondern Jesus und seine Schöpfung. Darauf konzentriert sich ihr Leben. Und genau das geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Vielleicht erinnerst du dich daran. Auf einmal siehst du die Welt mit ganz neuen Augen. Also für mich war das so spannend, dass mein Notendurchschnitt im Studium um eine ganze Note abgesagt ist. Ja, mein Studium war zwar nicht unwichtig, aber es war einfach nicht mehr das Wichtigste. Es war nicht mein Lebenssinn. Ja, wie geschieht das? Warum geschieht das? Weil der Geist uns zeigt, dass Jesus das Zentrum dieser Welt ist. Das Werk von Jesus, der Sieg von Jesus, ist wie eine Brille, mit der unser Leben in dieser Welt überhaupt erst Sinn macht. Das müssen wir so ein bisschen lernen, wie wir auf diese Welt blicken, wie wir auf unser Leben blicken. Durch diese Brille. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht weiterhin auch mit Verwirrung zu kämpfen haben. Ich denke, das können wir aus unserer eigenen Erfahrung bestätigen. Wir leben eben irgendwo zwischen der Auferstehung von Jesus und unserer eigenen. In Jesus hat die neue Schöpfung schon begonnen und irgendwo auch in uns, denn wir haben ja den Geist. Aber in uns ist sie noch nicht vollendet. Und genauso unvollendet ist auch unser Verständnis. Ja, es im Werden, es wächst. Es hängt davon ab, wie vertraut wir mit der Bibel sind. Es hängt auch von unseren Lebenserfahrungen ab, was der Heilige Geist in unserem Leben tut, um uns neue Einblicke zu schenken. Und es hängt vor allem aber auch von unserer inneren Erneuerung ab. Ja? Wir werden in dieser Welt kein vollkommenes Verständnis von Gottes Plan erreichen, sondern nur eben insofern, als wir diese innere Erneuerung durchgangen sind. Und es lohnt sich, das anzuerkennen. Ja? Es wird immer Verwirrung geben und Jesus weiß darum, deshalb sagt er, in dieser Welt habt ihr Angst. Das ist ganz normal. Ja, wir werden Verunsicherung, Sorgen und Verwirrung erleben. Aber wir kennen trotzdem jemanden und wir wissen genug über ihn, dass wir sagen können, Jesus ist größer als unsere Ängste. Und Jesus will uns seinen Frieden geben. Wir müssen nicht alles verstehen, solange wir wissen, dass Jesus verstanden hat. Und er hat vollkommenes Verständnis. Das Werk von Jesus ist wie eine Brille, ja, mit der unser Leben in dieser Welt überhaupt erst Sinn macht. Aber das Werk von Jesus ist auch die Brille, die unseren Gebeten Sinn und Freude schenkt. Wie sollen wir uns das vorstellen? Wir hatten es ja gerade schon, durch das Verständnis vom Kreuz und der Auferstehung verändert sich unser Blickpunkt auf die Welt radikal. Und weil unsere Perspektive auf die Welt sich verändert, deshalb verändert sich auch unser Gebetsleben. Auf einmal wissen wir, was wichtig ist. Ja? Und weil wir wissen, was wichtig ist, deshalb werden wir anders beten. Und zwar auf eine Weise, die mehr und mehr in Einklang mit Gottes Willen ist. Und das macht Freude. Denn wenn wir darum beten, was im Einklang mit Gottes Willen ist, dann wird Gott es auch erhören. Und dann wird Gebet nicht zum Frust. Ja, Freude hängt davon ab, wie viel wir verstanden haben von Gottes Plänen. Und Jesus sagt das, also spricht diese Veränderung im Gebet in Vers 24 an. Dort sagt er, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, dann werdet ihr nehmen. Bittet, dann werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Ja, die Auferstehung schenkt uns einen Grund zur Freude, weil unsere Gebete erhört werden. Der Sieg von Jesus bedeutet, dass Jesus zurückgekehrt ist an die Seite des Vaters und von dort regiert er über die Welt. Deshalb sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb können wir in seinem Namen beten. Wenn wir an ihn glauben, sind wir mit Gott versöhnt und können im Namen von Jesus zum Vater beten. Und hier kommt noch ein zweiter Punkt rein. Unser Verständnis ist wichtig. Aber es ist noch eine zweite Sache wichtig. Vers 26. Dort sagt Jesus, so ab der Hälfte, er sagt, ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Damit unsere Gebete Freude machen, ist Verständnis wichtig, aber auch das Bewusstsein, dass Gott uns vollkommen liebt. Und das tut er, wenn wir an ihn glauben. Und deshalb vielleicht an der Stelle ein kurzer Selbstcheck. Wie viel Freude haben wir im Moment am Beten? Wie viel Begeisterung hast du, am Mittwoch zu Midweek Together zu kommen? Manchmal kann es sich mehr wie eine Pflicht anfühlen. Und ich sage nicht, dass man nicht auch aus Pflichtgefühl beten sollte, aber Jesus möchte, dass wir vollkommene Freude im Beten haben. Und diese Freude kommt vom Verständnis von Gottes Willen und einem tiefen Bewusstsein von seiner Liebe. Unsere Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden, unsere Verwirrung in Verständnis und unsere Angst in Zuversicht. Dritter Punkt, unsere Angst wird in Zuversicht verwandelt werden. Wir sehen das ab Vers 29, da meinen die Jünger für einen Moment, dass sie endlich kapiert haben, wovon Jesus eigentlich spricht. Vielleicht kennt ihr das im eigenen Leben, wenn man auf einmal diesen Durchblick zu haben, im christlichen Leben zum Beispiel oder in anderen Bereichen. Und die Jünger sagen, sieh, nun redest du frei heraus. Und gebrauchst kein Geld. Endlich wissen wir Bescheid. Ja, die Jünger haben was über Jesus erkannt. Aber Jesus sagt hier, das reicht noch nicht. Ihr müsst auch etwas über euch selbst erkennen. Und sie brauchen das Kreuz, um sich selbst verstehen zu können. Wieder und wieder haben wir in diesem Abschnitt ab Kapitel 13 gesehen, wie selbstbezogen und selbstüberschätzend die ersten Jünger waren. Wir haben ihre Selbstbezogenheit gerade nochmal in ihrer Traurigkeit gesehen und die Selbstüberschätzung haben wir zum Beispiel in den Worten von Jesus, von Petrus gesehen am Anfang, der stellvertretend für alle sagt, ich werde mein Leben für dich lassen, Jesus. Ja, aber Jesus sagt hier in Vers 31, jetzt glaubt ihr, seht, es kommt die Stunde und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Ja, Jesus kennt die Jünger besser als sich selbst, als sie selbst sich kennen. Die Jünger müssen erkennen, durch das Kreuz, dass sie aus eigener Kraft nicht bei Jesus bleiben werden. Sie werden ihn allein lassen. Und damit zeigen sie, dass die Welt nicht nur dort draußen ist, die Welt, die gegen Jesus, gegen Gott rebelliert, sondern sie zeigen, dass der wahre Herr über ihr Herz letztlich zu dem Zeitpunkt noch die Welt ist. Ja, und wenn man das erkennt, dann geht damit eine gewisse Angst ein. Und da von dieser Angst spricht Jesus hier. Ja, wie können wir das verstehen? Also, wenn wir meinen, aus eigener Kraft an Jesus festhalten zu können, was tut das mit uns? Naja, wir werden permanent mit unserem Versagen konfrontiert. Gut, vielleicht gibt es auch gute Momente, wenn wir Jesus tatsächlich treu waren, aber wem geben wir dann die Ehre? Dann klopfen wir uns selbst auf die Schulter. Also, auch daran offenbart sich die menschliche Selbstbezogenheit und Selbstüberschätzung. Aber es wird eben auch viele schlechte Momente geben, Momente des Versagens. Und die erzeugen Angst. Denn wenn es an uns liegt, bei Jesus zu bleiben, woher können wir wissen, ob wir stark genug sein werden, um wirklich bis zum Ende festzuhalten an Jesus? Ich glaube, wir kennen die Antwort. So wie die Jünger würden wir Jesus auch allein lassen in schwierigen Zeiten. Und am Ende werden wir uns auch im normalen Leben Fragen stellen wie, warum habe ich keine Kraft, die Sünde in mir zu besiegen? Warum habe ich so wenig Liebe? Warum so wenig Geduld mit meinen Kindern? Warum? Und wir werden daran zweifeln, dass wir es jemals schaffen werden. Dass wir wirklich zu Jesus gehören und zu seiner neuen Schöpfung. Und das wird uns auffressen und mit Angst erfüllen. Und deshalb fragt sie Jesus hier auch, jetzt glaubt ihr? Nein. Erst wenn ihr mich am Kreuz alleine gelassen habt, werdet ihr wirklich erkennen, dass ich die Welt für euch überwinden musste. Erst dann werdet ihr erkennen, was Glaube eigentlich bedeutet. Glaube bedeutet nicht, dass man sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern auf Jesus. Ja, und solange diese Vorstellung in ihren Köpfen vorherrscht, dass sie aus eigener Kraft an Jesus festhalten können, beim Glauben bleiben könnten. So lange werden sie in die Irre geführt und das wird sie mit Angst erfüllen. Und genau deshalb sagt er es ihnen sogar im Voraus, wenn wir jetzt Vers 33 anschauen, dort sagt Jesus, das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Ich habe euch gesagt, dass ihr versagen werdet, damit ihr Frieden habt. Wie schenkt Jesus Frieden dadurch? Er sagt, es hängt nicht von euch ab. Die Auferstehung verwandelt Angst in Zuversicht, weil wir darin erkennen können, dass Jesus am Kreuz das getan hat, was die Jünger nicht aus eigener Kraft tun konnten. Vielleicht gehen wir noch mal kurz zu diesem Gleichnis von der schwangeren Frau zurück. Das ist ein bisschen komisch. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass das aus Jesaja 26 kommt. Und Jesaja spricht dort mit einer ziemlich komischen Note von den Erfolgsaussichten, wenn man aus eigener Kraft das erreichen will, was Jesus am Kreuz getan hat und in seiner Auferstehung, nämlich die neue Schöpfung. Ich lese das mal vor, Jesaja 26, Vers 18. Ja, da geht es um unser Anstrengen und Jesaja sagt, da sind wir schwanger und krümmen uns vor Schmerzen. Und wenn wir gebären, ist es Wind. Ja, Blähung. Rettung konnten wir dem Land nicht geben. Und Bewohner wurden der Welt nicht geboren. Aber deine Toten werden leben. Die Leichen meines Volks werden auferstehen. Was Menschen nicht können, das kann Gott. Und wenn Menschen sich auf sich selbst verlassen, dann werden sie hier in Angst vor sich hin vegetieren. Und deshalb sagt Jesus ihnen vorher, ihr werdet mich verlassen. Aber ich werde euch nicht alleine lassen. Man muss sich das vorstellen, diesen Vers, also aus Jesaja 26. Ja? Da sind wir schwanger und krümmen uns vor Schmerzen. Ja? Wenn man das auf die Welt um uns überträgt, dann erkennen wir, dass die Menschen ständig versuchen, die Menschheit als Ganzes, sich selbst neu zu erfinden. Eine neue Schöpfung. Durch neue Technologie. Durch neue Gesetze. Und sogar durch neue Gene. Aber wenn diese Ansätze gebären sollen, dann ist es nicht mehr als Wind. Das wirkt vielleicht für einen Moment befreiend, ja, aber dauerhafte Errettung gibt es dadurch nicht. Und wir müssen aber erkennen, es geht nicht nur um die Welt dort draußen, sondern auch wir können manchmal so leben, als müssten und als könnten wir unsere Identität selbst erschaffen. Und als könnten wir unsere Zukunft selbst sichern. Und Jesus sagt, es braucht eine neue Schöpfung. Und das könnt ihr nicht. Gott muss über die Welt siegen. Das kann keiner sonst. Aber er hat es durch Jesus am Kreuz bewirkt. Er hat die Welt überwunden. Und je größer Jesus in unseren Köpfen ist, desto kleiner wird unsere Furcht in dieser Welt sein. Die Auferstehung von Jesus verwandelt Angst in Zuversicht, weil sie zeigt, am Kreuz hat Jesus die Welt überwunden. Und nicht nur die Welt außerhalb von uns, sondern die Welt in uns. Die Welt ist es, die uns sagt, dass wir von Gott unabhängig sein können. Dass das sogar besser für uns ist. Und die Welt in unseren Herzen sagt uns, dass wir aus eigener Kraft gut sein können. Aus eigener Kraft an Jesus festhalten können. Aus eigener Kraft ethische und moralische Entscheidungen treffen können, die Gottes Willen entsprechen. Und sie sagt uns, dass wir unseres eigenen Glückes Schmied sind. Und unser Schicksal selbst in der Hand haben. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, diese ganzen selbstüberholenden Hoffnungen, die führen zu Angst und zu Sorgen, weil sie nicht halten können, was sie versprechen. Das Kreuz dagegen sagt uns, dass wir von Gott abhängig sein dürfen, weil er uns vollkommen liebt. Das Kreuz sagt uns, dass wir aus seiner Kraft leben dürfen, weil er die Welt in uns überwunden hat. und damit in uns leben kann, durch seinen Geist. Wir brauchen nicht unseres eigenen Glückes Schmied sein, weil Jesus unser Unglück auf sich genommen hat und damit unser Lebensglück garantiert. Was bedeutet das konkret für uns hier und heute? Naja, unser Bibelabschnitt ruft uns nicht dazu auf, dass wir was tun, sondern er ruft uns auf das zu blicken, was Jesus schon getan hat. Er hat die Welt überwunden. Er ist auferstanden. Er schenkt uns Freude. Und was fordert das von uns? Wie wird uns das im Alltag helfen? Hoffentlich bedeutet es, dass wir die Welt und unser Leben durch eine neue Brille sehen. Wenn du das nächste Mal traurig bist, dann erinnere dich an die Freude der Auferstehung. Und wenn du keinen Bock auf Beten hast, dann hilft es vielleicht, wenn du dich an die Liebe des Vaters erinnerst. Und lass dieses Gebet zu einem Fest der Liebe werden. Oder wenn du gerade das Licht am Ende des Tunnels in deinem Leben überhaupt nicht sehen kannst, dann denk dran, Jesus hat die Kontrolle. Er weiß, wo es hingeht. Er hat den Plan. Jesus hat Klarheit. Und er hat schon überwunden. Deine Zukunft ist sicher. Selbst wenn dein Leben hier schief läuft, es kann nicht in Ewigkeit schief laufen. Jesus gibt dir eine Richtung, er gibt dir Hoffnung, er ist das Licht am Ende des Tunnels. Lass uns beten. Allmächtiger Vater, wir bekennen vor dir, dass wir in dieser Welt oft Angst haben, dass wir von Verunsicherung und Verwirrung manchmal in die falsche Richtung getrieben werden, dass wir manchmal von Traurigkeit überkommen werden. Und das alles möchten wir dir hinlegen. Danke für die Auferstehung. Danke für die neue Schöpfung, die Jesus begonnen hat. Danke, dass er getan hat, was wir nicht tun konnten. Und wenn wir angefochten werden in dieser Woche, dann hilf uns, uns von neuem an die Auferstehung zu erinnern und die Freude, die sie uns schenkt. Die Klarheit, die sie uns schenkt und die Zuversicht, die sie uns schenkt. In Jesu Namen. Amen.